Vers 19. Bei mir steht da drüber die erste heidenchristliche Gemeinde in Antiochien, die aber zerstreut waren in der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen umher bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten das Wort zu niemand als allein zu den Juden. Für diejenigen, die vielleicht nicht ganz den Kontext so schnell unterbringen können, in Jerusalem, nach der großen Predigt des Petrus, gab es eine Erweckung. Menschen kamen zu lebendigem Glauben an Jesus Christus. Und das war sehr populär alles. Aber dann wurden die kirchlichen Autoritäten sauer und verfolgten die Christen. Und ganz besonders haben sich über den Stephanus geärgert, der eigentlich nichts anderes tun sollte, als Küchenpersonal mitzuarbeiten. Aber der hatte ein brennendes Herz und predigte lieber. Und es kamen Menschen zum Glauben. Und als sie ihm den Prozess machten, da predigte er nochmal ganz kräftig, dann haben sie ihn gesteinigt. Und das hat den Leuten so einen Spaß gemacht, dass sie gesagt haben, dann müssen wir noch ein paar mehr Christen verfolgen. Und dann gab es die erste Christenverfolgung, kurze Zeit eigentlich schon, nachdem Jesus Christus seine Jünger zurückgelassen hatte mit dem Auftrag, der Welt das Evangelium zu bringen. Und interessant ist, dass diejenigen, die diese Verfolgung mitmachten, dass sie an ihrer neuen Stelle, wo immer sie hin getrieben wurden, nichts anderes taten. Sie hatten nicht viel daraus gelernt, dass es sich nicht lohnt oder dass es Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn man Christus bezeugt und den Mund gehalten. Nein, sie machten immer das Gegenteil. Je mehr man ihnen verbat, das Evangelium zu predigen, je mehr bezeugten sie, dass sie zu Jesus gehörten. Und dann steht der Vers 21, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl ward gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Das heißt, hier entsteht Gemeinde, hier wird das Evangelium verbreitet, nicht durch Profis, sondern durch Menschen, die zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen waren und die niemand mehr erschrecken konnte, niemand abhalten konnte, diesen Glauben anderen mitzuteilen. Wir tun uns heute natürlich viel, viel schwerer. Vielleicht, weil wir denken, ach, die anderen wissen ja schon Bescheid und die können sich ja selber die Meinung über diesen Jesus formen. Damals war es eben ein Judentum oder ein Heidentum und es gab noch kein Christentum. Und sie gingen umher und erzählten das, was Jesus Christus für die Menschheit getan hatte, für sie getan hatte. Und dann steht hier Vers 21, die Hand des Herrn war mit ihnen. Eine ganze Reihe wurden gläubig. Und die kamen dann zusammen, studierten Gottes Wort, kamen natürlich auch an schwierige Stellen, sodass Paulus und Barnabas sich auf den Weg machten und diese Gemeinden unterrichteten. Diese jungen Christen, die natürlich nicht wie wir das Vorrecht hatten, zu Freizeiten zu gehen, sondern sich irgendwo versteckt trafen, um Gottes Wort zu studieren. Und dann steht da, von Ende vom Vers 26 steht, und es wurden die Jünger, also die, die zum Glauben gekommen waren und die sich entschieden hatten, Jesus zu folgen, diese Jünger wurden zuerst in Antiochien Christen genannt. Da kommt das her. Christen waren die ersten Heiden, die zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen waren. Sie redeten und waren voll von diesem Christus, dem Gesalbten. Und man nannte sie dort, weil sie immer von diesem Jesus, von diesem Christus redete, Christen. Das ist ja ein Begriff, der sich natürlich jetzt über all die Jahrhunderte hinweg festgelegt hat und wir nennen uns heutzutage hier in unserem westlichen Teil der Welt und auch in anderen Teilen der Welt automatisch, wenn wir dem Christentum irgendwie verbunden sind, nennen wir uns Christen. Deutlich wird natürlich aus diesem Text, dass das nicht einfach nur eine Übernahme einer Tradition war, einer bestimmten Form war, sondern dass die zum lebendigen persönlichen Glauben an Jesus Christus gekommen waren, als sie hörten von denen, die da vertrieben wurden, von denen, die dort aus Jerusalem kamen und ihnen erzählte, dass man ohne Jesus Christus verloren geht. Dass man nur Frieden haben kann mit Gott, wenn man dieses Opfer, das Jesus Christus gebracht hat, persönlich annimmt. Und diejenigen, die das taten, waren so innerlich erfüllt davon, so bewegt davon, dass man ihnen einfach nicht den Mund verbieten konnte. Wo immer sie die Gelegenheit hatten, bekannten sie sich zu diesem Jesus. Ich weiß es heute schwer, Menschen tatsächlich die Überzeugung zu bringen, dass sie Jesus nötig hat. Aber viel wichtiger beim Zeugnis ist eigentlich, identifizieren wir uns mit diesem Jesus? Bekennen wir seinen Namen? Stellen wir uns auf seine Seite? Machen wir deutlich, dass wir Christen sind. Schweizer, die bewundere ich immer. Egal, wo man Schweizer trifft in der Welt, die erkennt man sofort. Woran? Na, die haben immer irgendwo ihr Kreuz. Die tragen einfach ihr Wappen, egal. Ich bin überzeugt, die an der Unterwäsche haben es auch noch irgendwo. Die sind also so toll, dass sie, egal auf einer Jacke oder einem Rucksack oder was immer, kann man sofort erkennen, dass das Schweizer sind. Und Amerikaner stehen ihm auch nicht viel nach. Genauso natürlich und offensichtlich möchte ich eigentlich zum Ausdruck bringen, unter den Menschen, unter denen ich lebe, dass ich Christ bin. Aber ich glaube, dass viele sich das schwer tun, weil sie nicht tief innerlich sicher sind, ob sie Christen sind. Und darum möchte ich heute Abend eigentlich darüber sprechen, wie kann ich gewiss sein, dass ich ein Christ bin? Woher weiß man das? Wir haben angefangen, darüber nachzudenken, wie ich Kraft haben kann zum christlichen Leben. Dann haben wir uns die Frage gestellt, was bringt überhaupt das Christsein? Und gestern haben wir über den Christus selbst gesprochen. Ist er wirklich der, der er sagt, der Sohn Gottes? Und wenn es wirklich ist und wir davon überzeugt sind, warum halten wir damit so hinterm Berg? Warum scheuen wir uns? Warum schämen wir uns, uns zu identifizieren mit diesem Namen? Ich habe einen ganz jungen, lieben Kollegen, der heißt Fett. Der ist gar nicht fett. Er wird langsam fett, jetzt ist er verheiratet und so langsam setzt das an. Aber im Grunde ist er nicht fett. Und als er seine junge Frau heiratete, gab es ein Problem. Sie wollte nicht Fett heißen. Verstehe ich, denn sie war auch nicht fett. Sie wollte ihren Namen behalten. Sie wollte ihn nicht identifizieren mit diesem komischen Namen. Ist ja heute alles machbar und will vielleicht auch nicht unbedingt viel sagen. Aber identifizieren wir uns mit diesem Namen, tragen wir diesen Namen Christ. Ich bin Christ. Ganz bewusst und gerne. Und identifizieren wir uns nach außen mit diesem Christus. Hier in unserem Teil der Welt nennen sich alle oder die meisten Menschen Christen. Aber sie haben natürlich keine Ahnung, was sie dahinter verbirgt. Sie sagen einfach, gut, ich bin Deutscher. Also bin ich Christ. Oder ich esse ja auch mit Messer und Gabel. Oder ich habe auch irgendeine Kirche zugehört, ich bin evangelisch oder katholisch, also bin ich Christ. Und viel mehr gibt es denn da auch nicht darüber zu sagen. Aber diese Menschen damals nannten sich Christen, weil sie sich identifizierten mit diesem Jesus Christus. Und das ist natürlich nur möglich, nicht nur indem sie sich identifizierten in diese zurückliegende, fantastische, in dieses fantastische Heilsgeschehen am Kreuz von Golgatha, was wir gerade besungen haben. Sondern dieser Jesus Christus ist auferstanden, dieser Jesus Christus lebt, das ist das Fantastische. Und seit Pfingsten lebt der Herr Jesus Christus in dieser Welt. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, können sich mit ihm identifizieren, werden mit ihm eins. Er unsichtbar, wir sichtbar und doch wahrhaftig und wirklich geschieht eine Vereinigung mit ihm. Und ich denke, dass wir mutiger werden im Zeugnis und morgen möchte ich mehr darüber sprechen, wie unser Zeugnis in dieser Welt als Christ eigentlich sein soll. Aber dem voraus muss eigentlich das gehen, dass ich einmal weiß, wer dieser Jesus Christus ist. Und da haben wir gestern drüber gesprochen. Ist er wirklich der, der er sagt? Und er sagt, ich bin der Sohn Gottes. Es gibt nur einen Weg zurück zum Vater. Und wenn es nur einen Weg gibt, ist natürlich absolut Voraussetzung, dass du diesen Weg kennst und diesen Weg gehst. Nicht nur kennst. Keiner kann von dieser Freizeit weggehen, denn ich jetzt weiß, was die Bibel beschreibt, dass in Jesus Christus ein Weg zurück ist zu Gott, ein Heil. Aber ob er ihn begeht, diesen Weg, das ist noch eine andere Sache. Wenn dich jemand fragen würde, bist du Christ? Kannst du mit tiefer in der Überzeugung sagen, ja, ich bin Christ. Nicht bin ich christianisiert, bin ich christlich, sondern ich bin nicht ein Christ. So wie diese Menschen Christen genannt wurden, weil sie sich identifizierten, vereinigten in das, was Jesus für sie getan hat, aber nicht nur, was er getan hat am Kreuz von Golgatha, sondern was er tat dadurch, dass er ihnen den Geist Gottes gab. Und da möchte ich einen Vers aus dem Römerbrief euch nennen, der soll so als Test gelten, ob du wissen kannst, dass du ein Christ bist. Ich lese 3, aber es geht mir um den Vers 16 von Römer 8. Römer 8, Vers 16, aber ich lese von Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, der euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber, lieber Vater. Und Kinder sagen das, vielleicht mal aus Versehen zu einem Fremden, aber durchweg sagen sie Papa, Vater, nur zu ihrem persönlichen Vater. Haben wir diese Intimität mit dem lebendigen Gott? Ja, Vater. Ich meine, alle Kirchenzugehörigen sagen beim Vater Unser einfach das so auf. Vater Unser, der du bist im Himmel, denken schon an die Bratkartoffel und wann das ganze Gottesdienst endlich vorbei ist und so weiter. Das kann man ja alles so plappern. Aber haben Sie den Geist, der zu dem lebendigen Gott, diesem Schöpfer, sagen kann, Vater? Hast du diese innere, lebendige Beziehung? Wagst du es, so zu reden mit Gott? Vers 16, denn der Geist selber, der Geist Gottes selber, kein anderer, gibt Zeugnis unserem Geist, spricht zu unserem Geist, beweist unserem Geist, bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Christen haben eine lebendige Beziehung zu Christus, wodurch sie zu dem Schöpfer Gott Vater sagen können, indem sie sich das nicht einbilden, sich nicht von anderen bestätigen lassen, sondern tief in ihrem eigenen Herzen wissen, dadurch, dass der Geist Gottes selber unserem Geist und dem menschlichen Geist tief meinem inneren Selbst deutlich sagt, du bist Kind Gottes. Hast du diese tiefe innere Gewissheit und Überzeugung? Dass nicht aus irgendeiner Tradition über eine Übernahme eines Glaubens, irgendeiner Zugehörigkeit, eines Kreises, sondern aus einem Grund nur, tief in deinem Herzen weißt du, dass Gottes Geist, deinem inwendigen Menschen klar macht und sagt, du bist mein Eigentum. Die Voraussetzung, dass der Geist Gottes dir das sagen kann, ist natürlich der, dass du den Geist Gottes hast. Und ihr wisst, ich greife nochmal zurück auf die Predigt des Petrus, als die Leute schrien und sagten, was sollen wir tun, um erlöst zu werden, sagt er in Apostelgeschichte 2, Petrus sprach, tut Buße, lasset sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ohne den Geist Gottes hast du keine Gewissheit, Kind Gottes zu sein. Und die Voraussetzung, dich Christ zu nennen, zu wissen, dass du mit Christus identifiziert bist, eins bist, ist die Tatsache, dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes. Hast du den Mut, aufzutreten in der Gondel, hier im Kreis, aufzustehen und sagen, von ganzem Herzen freue ich mich über eins. Eins weiß ich ganz, ganz gewiss. Ich bin ein Kind Gottes. Die Voraussetzung also, dass du wissen kannst, dass du ein Kind Gottes bist, ist, dass der Geist Gottes es dir sagt. Wie macht er das? Den Geist Gottes, wie es hier der Petrus predigt, wird gegeben, wenn jemand Buße tut, umkehrt und sich an Jesus wendet und sagt, ich bin schuldig, ich bin Sünder. Meine Sünde haben dich ans Kreuz gebracht. Aber danke, dass du mir vergeben hast, danke, dass du mir diese Sünde nicht mehr vorhältst, danke, dass du für diese Sünde gesühnt hast und aus Dankbarkeit übergebe ich dir mein Leben. Epheserbrief. Was passiert, wenn einer die gute Nachricht, die diese Juden den Leuten in Antiochien predigten, die gute Nachricht, die dir irgendwo in deinem Leben gegeben wurde, und wenn du bis zum heutigen Tage nicht, hast du mindestens in diesen Tagen gehört. Was machst du mit dieser Predigt? Was hast du gemacht mit der Predigt, die der Petrus da dem Volk predigte, die dir in irgendeiner Form schon vielleicht über viele Jahre gepredigt wurde? Hier steht im Epheser 1, in ihm, Vers 13, 1, 13, in ihm seid auch ihr, die ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit. Nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Wann bekommt man den Heiligen Geist? Wenn man zum Glauben kommt. Was heißt das, zum Glauben zu kommen? Zum Glauben zu kommen heißt, eine zweifache Wahrheit für mich persönlich zu akzeptieren. Die eine Wahrheit ist negativ, die Wahrheit über mich. Ich bin Sünder. Weil Gott heilig ist, getrennt von ihm. Für alle Ewigkeit. Es sei denn, ich nehme die stellvertretende Vergebung Christi für mich in Anspruch. Und bitte ihn, mein Herr und mein Gott, mein Erlöser zu sein. Ganz persönlich. Wie passiert das? Was passiert dann? Dann in dem Moment, wo ich dieses Evangelium höre, von der Möglichkeit, selig zu werden, nicht selig gesprochen von irgendeinem Religionsleiter, sondern selig gesprochen von Christus. Dadurch, dass ich versiegelt werde mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Und das Wunder passieren, zwei Dinge passieren. Gott nimmt mir etwas und gibt mir etwas. Er nimmt mir meine Schuld, er nimmt mir meine Sünden und gibt mir seinen Geist. Wozu? Warum nimmt er mir nicht die Sünde? Dann steht nichts mehr zwischen mir und ihm und wenn ich denn sterbe, kann ich vor den lebendigen Gott treten. Woher soll ich wissen, dass er mir wirklich die Sünden genommen hat? Er verspricht es. Wenn ich Buße tue, wenn ich umkehre, wenn ich meine Sünden ihm bekenne, ihm mein Leben anvertraue, dass er mir tatsächlich die Sünden vergibt. Aber woher weiß ich das? Ich weiß es nur dadurch, dass er mich akzeptiert. Als der verlorene Sohn nach Hause kommt, seinem Vater bekennt, ich habe gesündigt vor Gott und den Menschen, woher weiß er, dass der Vater ihm vergeben hat? Dass er zwischen Tür und Angel hört, dass der Vater sagt, ist alles in Ordnung. Das würde vielleicht in einigen Wochen, in einigen Monaten nicht mehr wirken. Er weiß es nur dadurch, dass der Vater ihm vergeben hat, weil der Vater ihn mit in seine Wohnung wieder nimmt und ihn wieder annimmt und mit ihm jetzt zusammen lebt. Wie viele Worte da vorgefallen sind, ist nicht wichtig. Die Tatsache, dass jetzt Vater und Sohn wieder zusammenleben, ist der Beweis dafür, dass der Vater dem Sohn vergeben hat. Woher weiß ich, dass mir die Sünden vergeben sind? Dadurch, dass der Geist Gottes mich versiegelt, in mein Leben kommt. Und dann tut er etwas. Er bezeugt mir, dass ich ein Kind Gottes bin. Die Voraussetzung ist, du musst natürlich den Geist Gottes haben. Wenn du den Geist Gottes nicht hast, kann er dir nicht sagen, dass du sein Eigentum bist. Wann bekommen wir den Heiligen Geist? Wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, wenn wir das Evangelium, das wir hören, für uns persönlich in Anspruch nehmen, uns tatsächlich dieser Wahrheit annehmen und darauf bestehen, dass diese Wahrheit, die Gott gewirkt hat für die Menschen, dass sie für mich gilt. Johannesevangelium, Kapitel 14. Johannes 14. Die sind grundlegende Dinge, nur es ist erschreckend, wie viele Christen unsicher sind, ob sie nur wirklich Christen sind oder nicht. Fragt man sie nach der Gewissheit des ewigen Lebens, fragt man sie nach der Gewissheit, hast du den Heiligen Geist? Zucken viele die Schultern, ich weiß nicht. Johannes 14, Vers 15. Johannes 14, Vers 15. Liebet ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster, einen anderen Beistand geben. Der bleibt bei euch ewiglich. Ich kann nicht mehr bei euch bleiben. Es werden nur noch ein paar Stunden, ein paar Tage sein, da werde ich von euch genommen werden. Aber keine Angst, ich komme zu euch. Denn, wie steht's hier? Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht, kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Was passiert? Pfingsten. Jesus wiedergekommen. Oh, ich weiß, dass er wiederkommen wird, das glauben alle Christen, das steht in der Bibel eindeutig, er wird wiederkommen in seiner Person, in seiner, wie wir ihn erkennen, mit den Nägelmalen und der Wunde in seiner Seite. Er wird als eine sichtbare Person erscheinen, aber inzwischen, bis wir ihn entweder im Himmel sehen oder er wieder in diese Welt zurückkommt, inzwischen sagt er, dass er zu uns kommt in der Person des Heiligen Geistes. Wer ist also der Heilige Geist? Es ist der jetzt vorhandene, jetzt in uns lebende Jesus Christus. Dieser Jesus Christus, der zu Rechten des Vaters ist, ist auch gleichzeitig in der Lage, in deinem und meinem Herzen zu sein. Überall, wo sich Menschen bekehren, kann Jesus einziehen, dank des anderen Beistandes, nämlich des Heiligen Geistes. Er sagt, ich, so wie ich jetzt unter euch war, werde zur Rechten des Vaters sein und ihr werdet, irgendwann wird die Zeit kommen, da komme ich wieder. Aber inzwischen mache ich durch den Geist Gottes Wohnung in den Herzen von gläubigen Menschen, die dem Wort Gottes, das gepredigt wird, das Heil in Anspruch nehmen für ihr Leben. Was passiert denn? Vers 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das heißt, durch den Heiligen Geist geschieht das Wunder, dass der Vater und der Sohn in unserem Herzen Wohnung machen. Nicht mehr im Tempel, nicht in der Stiftshütte, nicht in unserer Kirche, nicht hier in diesem Raum, in unserem Herzen. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. In dem Moment, wo ein Mensch zum Glauben kommt, diese gute Nachricht von der Seligkeit hört, Seligkeit bedeutet einfach die Wiederherstellung einer normalen, lebendigen, freudigen Beziehung mit dem lebendigen Schöpfer dieser Welt. Durch das, was Jesus getan hat, dass er uns dadurch die Sünden vergibt und viel mehr tut als das, selber kommt und Wohnung macht in unserem Herzen, werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Hast du den Heiligen Geist? Hast du das ewige Leben? Hast du Jesus? Lebt Gott in dir? Ich hoffe, du kannst tief aus einer inneren Überzeugung, die nicht Einbildung ist in deinem eigenen Kopf, sondern die Bestätigung des Geistes Gottes ist, ja sagen. Und was haben wir gelesen in Römer 8? Der Geist selber gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Warum kommt der Heilige Geist in unser Herz? Um uns deutlich zu machen und immer wieder klar zu machen, ihr seid Kinder Gottes. Ihr seid Christen. Und ihr lebt einer Welt, die mögen sich Christen nennen, sind aber keine Christen. Denn nur der versiegelt ist, belebt ist durch Gott, Kraft des Heiligen Geistes, sind wirkliche Christen. Wenn sich heutzutage alle hier in dieser Welt Christen nennen, die sich irgendwo, oder Leute, die sich Christen nennen, nur weil sie irgendwo mit diesem christlichen Erziehung, christlichen Glauben oder Übernahme der Religion zu tun haben, die haben nie verstanden, was die Bibel dazu sagt. Christen sind Kinder Gottes. Und Gottes Kinder haben eine tiefe innere Gewissheit, wie ein Kind, wenn es die Stimme der Mutter oder des Vaters hört, weiß sie, da gehöre ich hin. Gott weiß natürlich, ob du zu ihm gehörst oder nicht. Die Frage ist nur, weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Und wenn, wie erfüllt sich das Wort, wenn da steht, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind? Wer sagt uns das? Gottes Geist sagt unserem Geist, du bist ein Kind Gottes. Wie ist das?
Wacht man dann morgens auf und ich höre eine Stimme, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes. Lese ich die Bibel und auf einmal wie immer, ah, ich bin ein Kind Gottes, ah ja, ich bin ein Kind Gottes.
Wie verwirklicht sich das? Das steht im Johannes 16. Der Heilige Geist hat eine Aufgabe, dir deutlich zu machen, dass du ein Kind Gottes bist. Und das ist nichts Mystisches, das ist nichts Geheimnisvolles, das ist nichts Unwirkliches, das ist nichts Komisches. Da kommt nicht eine Stimme so aus den Wolken, die sagt, du bist ein Kind Gottes. Wie der Geist uns das klar macht, dass wir Kinder Gottes sind, liegt in der Aufgabe, die der Heilige Geist von dem Vater bekommen hat. Der Heilige Geist hat eine ganz bestimmte Aufgabe, nämlich uns deutlich zu machen, dass wir zu seiner Familie gehören.
Wie macht er das?
Hier im Johannes 16 sind drei Dinge, die der Heilige Geist tut. Und wenn die sich wirklich in dir abspielen, hast du das Recht zu sagen, ich bin Kind Gottes. Dass du irgendwann mal bei einer Versammlung vorgetreten bist, dass du irgendwann mal in stillem Gebet gesprochen hast, dass, wenn es echt war, hat Gott gebraucht, um dich zu versiegeln mit dem Heiligen Geist. Aber das alleine gibt dir nicht die Garantie. Du kannst mit jemandem zusammen gebetet haben und kommst in Zweifel und gehst zu dem hin und sagst, du, ich bin nicht mehr sicher, ob ich Christ bin oder nicht. Dann nützt nicht, dass der sagt, aber ich war ja schließlich dabei, wie du gebetet hast. Der weiß ja gar nicht, wie es im Herzen vor sich gegangen ist. Der weiß ja gar nicht, ob Gott dieses Gebet ernst genommen hat und sich identifiziert hat mit diesem Menschen, der da gebetet hat. Nein, es müssen diese drei Dinge passieren, die der Heilige Geist in einem Leben tut, um somit zu sagen, somit klarzumachen, dass man ein Christ ist. Das Erste, was er tut, Johannes 16, da steht bei mir über, über das Wirken des Heiligen Geistes. Diese Wirkung muss wirksam werden. Da steht Johannes 16, Vers 5, nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. Aber ich sage euch mit Wahrheit, es ist gut, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht, der Tröster, der euch deutlich machen kann, dass ihr Kinder Gottes seid. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und jetzt kommt es, was dann der Geist Gottes tut. Und wenn derselbe kommen wird, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das Erste, was der Heilige Geist tut, der Heilige Geist hat die Aufgabe, in dieser Welt den Menschen klarzumachen, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Er ist der Einzige, der eigentlich das Recht hat und die Fähigkeit hat, dem Menschen die Augen zu öffnen, wo Sünde ist in seinem Leben. Das ist so zu übertragen mit der Aufgabe, das könntest du nachlesen, im Alten Testament, als der Nathan, der Prophet, zu David geht und dem David erzählt, David, da stimmt etwas nicht in deinem Leben, aber er geht nicht so direkt zu dem König hin, das war wohl vielleicht damals nicht so ganz Sitte, so einfach hinzugehen und ihn zur Rede zu stellen, sondern er erzählt ihm eine Geschichte und sagt, hier war ein Mann, der hat einfach seinem Nachbarn das einzige Lamm weggenommen und hat es verfuttert. Da wurde der David ziemlich sauer. Das war sehr gerecht, er hat ein gutes Gerechtigkeitsempfinden und sagt, aber das ist eine große Schweinerei. Obwohl er so viele besaß, geht er hin und nimmt dem armen Mann einfach sein liebgewonnenes Lämmchen. Und er wird zornig, sagt, der Mann ist ein Mann des Todes. Und er sagt, Nathan, hast du dir dein Urteil gefällt? Denn du bist hingegangen, hast einem anderen Mann die Frau weggenommen. Und hast auch sichergestellt, dass er noch umgelegt wird. Damit es nicht rauskommt. Du bist schuld. Du hast gesündigt. Und genau das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, der Welt deutlich zu machen, was Sünde ist. Aber wie viel mehr, wenn die Welt die Überzeugungskraft des Geistes Gottes braucht, wie viel mehr wird der Geist Gottes Interesse haben, dass seine eigentlichen Repräsentanten, nämlich die Christen, sensibel werden und auf diesen Geist Gottes hören. So als Nathan zu dem David sagte, du bist der Mann, sagt David, ich bin schuldig. Ich habe gesündigt.
Der Geist Gottes hat den Wunsch, in unserem Herzen klarzumachen, wenn da Sünde ist und Schuld ist, dass ich nicht das entschuldige, dass ich nicht auf andere Weise sage, wie David, ich habe gesündigt. Wenn also im Römerbrief steht, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, dann zeichnet sich ein Kind dadurch aus und dieses Sprechen des Geistes Gottes zu unserem Geist ist nicht, dass er sagt, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes. Sondern er zeigt es dadurch, dass genau das, was der Geist Gottes tut, in der Welt sogar tun muss, um überhaupt Menschen die Augen zu öffnen, dass sie schuldig sind. Sonst würde sich nie ein Mensch bekehren. Das muss der Geist Gottes tun. Aber wie viel mehr will er ganz besonders in seinen eigenen Kindern diese Sensibilität hervorrufen, dass wenn da etwas nicht in Ordnung ist, dass wir es bekennen. Wenn du ein ganz feines Nervenkostüm in puncto Sünde, ein ganz feinen Gradmesser, der sehr schnell erkennt, das ist Schuld in meinem Leben. Und dann die Kraft dir gibt, diese Sünde auch noch zu bekennen. Und dann zu erleben, wie der David das erlebte, dass ihm diese Sünde weggenommen wird und Vergebung zugesprochen wird. Und er kennt dieses ganze Spektrum, Sünde in seinem Leben zu entdecken, Sünde zu bekennen und Sünde zu wissen, dass sie, wenn ich meine Sünde bekenne, so sehr treu und gerecht mir die Sünde zu vergeben und zu reinigen von aller Schuld. Diese innere Gewissheit, jetzt ist diese Schuld, die er mir gezeigt hat, die ich bekannt habe, die ist mir weggenommen worden. Wenn du diese Erfahrung in deinem Leben machst, dann machst du das, was Römer sagt, der Geist Gottes gibt Zeugnis eurem Geist. Nicht indem er redet, sagt, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes, sondern das Zeugnis, das er gibt, ist, er deckt Sünde auf, er hilft dir, diese Sünde zu bekennen und er nimmt dir diese Schuld, wenn du es bekennst. Und du hast wieder Frieden in deinem Leben. Das ist die erste grundlegende Aufgabe des Heiligen Geistes. Und diese Erfahrung, Sünde zu entdecken, ich habe gesündigt, nicht die anderen. Das ist das Natürlichste in Menschen, dass Menschen grundsätzlich, die Menschen, die nicht vom Geist Gottes durchdrungen sind, die sind nicht in der Lage, eigentlich zuzugeben, dass sie gesündigt haben. Sie suchen immer den Fehler woanders. Oh, manchmal kann man sie knallhart darauf hinweisen, sagen, da hast du Mist gebaut. Okay, aber die suchen sie auch noch nach Entschuldigung. Aber ganz sensibel zu werden, schon die feinsten Unebenheiten als ein Hindernis anzusehen, mit Gott Gemeinschaft zu haben, diese Sensibilität zeichnet Kinder Gottes aus. Könnt ihr merken? Wir haben zu unserer Zeit früher noch nicht so viel Comics und solche Sachen gehabt, wir haben mehr Märchen gelesen. Und ein Märchen hat mich immer ganz, ganz doll angesprochen. Da war nämlich so ein Prinzesschen, das durch die Welt gescheucht wurde, weiß nicht mehr genau die ganze Story. Und als sie zu einem anderen König kommt und sagt, ich bin eine Prinzessin, sagt er, kann ja jeder sagen. Wir werden es aber ganz schnell rausfinden. Und dann hat man sie zu Bett gebracht und hat ganz viele Matratzen aufeinander gelegt, so einen ganzen Stoß. Und ganz da unten drunter, eine kleine Erbse. Und als diese Prinzessin da zu Bett gebracht wurde, und die nächste Nacht gefragt wurde, wie hast du geschlafen? Sagt, wie grausam, schrecklich. Ich konnte nicht schlafen, da war was drin. Und da wusste man, wenn durch so viele Matratzen diese kleine Erze schon einem Menschen den Schlaf raubt, dann kann das nur eine überkandidelte Prinzessin sein. Mit dieser Sensibilität einer Prinzessin. Versteht ihr? Ich damit sagen will, Kinder Gottes bekommen vom Geist Gottes diese Sensibilität, Sünde in ihrem Leben zu entdecken. Nicht nur Sünde im Leben anderer. Wir können alle Spezialisten ohne den Geist Gottes werden, Sünde im Leben anderer zu entdecken. Uns. Und es zu bekennen. Und zu erleben, wie Gott uns diese Sünde nimmt. Um befreit zu sein. Wenn du diesen Prozess kennst, ich entdecke Sünde in meinem Leben, ich entdecke Schuld in meinem Leben, ich kriege die Kraft von Gott und bekenne diese Sünde und dann erlebe ich diesen Frieden. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Denn dieses Wirken kann nur der Heilige Geist tun. Das Zweite, was der Heilige Geist tut. Vers 12, ich habe euch noch viel zu sagen.
Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen, sagt der Jesus. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten.
Wie die erste Aufgabe, die Aufgabe des Nathan war, ist diese Aufgabe, die der Philippus. Kennt ihr die Geschichte von Philippus? Philippus wird losgeschickt, das steht in der Apostelgeschichte 8. Philippus wird von einer Evangelisation abgezogen, in die Wüste gescheucht und dort trifft er einen Kämmerer, kriegt er einen Minister der Königin von Äthiopien. Er war in Jerusalem, hat sich dort eine Schriftrolle gekauft, er suchte Gott und er las diese Schriftrolle und verstand nichts.
Und weil Gott sah, hier war ein suchender Mensch, sorgt er dafür, dass suchende Menschen finden. Und er schickt den Philippus hin und sagt, Philippus, geh mal und halte dich zu diesem Wagen. Und Philippus hört, während er neben dem Wagen daherläuft durch die Wüste, hört er, wie dieser Mann die Schriftrolle liest. Und zwar im Jesaja. Und Philippus ruft drauf und sagt, hey, Meister, verstehst du auch, was du liest? Und dann kommt dieses Bekenntnis. Wie denn? Wie kann ich das verstehen, wenn mich nicht jemand unterrichtet? Wenn mir nicht jemand diese Schrift deutet? Wie kann ich die Schrift verstehen, wenn sie mir nicht jemand deutet? Verstehst du sie? Dann komm rauf auf den Wagen und erklär mir. Und dann steht dieses Wort da.
Steht in Apostelgeschichte 8. Dann fing Philippus an von diesem Text und offenbarte ihm, dass diese ganze Schrift des Alten Testamentes, wovon ich gestern auch sprach, so gut in der Schrift, denn ihr meint, das ewige Leben siehst, wie von mir spricht. Denn offenbart er ihn und zeigte ihn, diese Schrift redet von Jesus. Von Jesus.
Und heute kannst du das natürlich haben, dass Leute die Bibel nehmen und Vergleiche ziehen mit anderen Religionen. Du kannst Theologie studieren und wirst dich wundern, was man alles so aus dieser Schrift herauspressen kann, wie der Professor das liest und jener das liest. Aber es gibt eine einheitliche Stimme, weltweit. Wenn ich nach Afrika gehe oder nach Asien gehe und treffe wiedergeborene Christen, dann weiß ich, der Geist Gottes gibt Zeugnis ihrem Geist, dass sie Gottes Kinder sind. Wodurch?
Dass sie eine Erfahrung machen, nämlich dass sie die Worte der Schrift gleicherweise verstehen.
Und zur selben Auslegung kommen. Denn der, der diese Heilige Schrift geschrieben hat, nämlich der Heilige Geist, der lebendige Gott, der diese Schrift zusammengestellt hat, er ist auch derjenige, der sie interpretieren kann. Und Kinder Gottes zeichnen sich dadurch aus, dass sie wissen, was die Wahrheit ist. Der natürliche Mensch, der natürliche Geist des Menschen kann die Bibel nicht gleichermaßen interpretieren. Jeder liest da was anderes raus oder rein. Aber Christen kommen zusammen, egal welche Denomination, treffen sich, lesen die Bibel und verstehen sie und beherzigen sie und leben nach dieser Wahrheit, weil der Geist Gottes sie auslegt.
Meine Frage. Bist du Kind Gottes? Bist du Christ? Wenn du Christ bist, dann ist es dadurch, dass der Geist Gottes dir hilft, die Wahrheit der Bibel zu verstehen. Meine Frage. Wie viel hast du? Und wie verstehst du von Worten? Auch der beste Interpret der Worte Gottes, der Heilige Geist, kann sie dir nicht auslegen, wenn du nicht bereit bist, die Bibel zu öffnen, wie dieser Heide. Und viele Christen haben, obwohl sie den Heiligen Geist haben, ein ganz kleines Verständnis von der Wahrheit Gottes, weil sie niemals die Bibel öffnen. Und der Geist Gottes wird gedämpft und gedemütigt, weil er nicht das tun kann, wofür er eigentlich in dein Leben gekommen ist.
Und dann wundern sich manche, dass sie nicht die Gewissheit haben, ob sie Christen sind. Sie hätten diese Gewissheit, nicht, dass sie eine Stimme hören, du bist ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes, sondern weil sie die Bibel lesen und in dieser Bibel Wahrheiten entdecken, die können sie mit anderen Christen austauschen, können sie abends hinstellen, davon Zeugnis geben und andere sagen, Amen, das ist die Wahrheit. Aber derselbe Geist. Und der Geist Gottes natürlich allen Kindern die gleiche Wahrheit offenbart. Wenn ich meine alten Liebesbriefe hier rumliegen lassen würde und würde euch Einblick geben, dann könntet ihr die unterschiedliche Entdeckungen darin machen. Und ihr könntet zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Aber nur einer hier könnte hundertprozentig das richtig auslegen. Ich selber, der es geschrieben habe. Und zum größten Teil meine Frau, die diese Briefe bekommen hat.
ist Familieneigentum. Der Geist Gottes hat diese Aufgabe, dich in alle Wahrheit zu führen. Machst du täglich in dem Wort Gottes die Erkenntnis von Wahrheit? Über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist, über das Wort, über das Leben, über Menschen?
Wer dieses Geheimnis kennt, weiß, er ist ein Kind Gottes. Ich werde nie vergessen, als ich damals in Aurich, Ostfriesland, in der Zingelstraße zum lebendigen Glauben kam an Jesus Christus. Da weiß ich, wie Gott mir dieses Bild schenkte. Ich kam wieder in meine Lamberti-Kirche nächsten Sonntag rein und auf einmal sah ich das, was ich natürlich vorher auch schon gesehen hatte, aber es wurde mir auf einmal eine Illustration für das Wort Gottes. Da war nämlich vorne ein Altar und es sieht von Weitem aus wie ein Gemälde. Nur wenn man rangeht, merkt man, es ist ein Relief. Es hat Tiefenschärfe. Und genau das war das Bild, das Gott mir damals gab und sagte, weißt du, vorher hast du die Bibel gelesen, es war einfach flach, das war einfach eine Story. Und die Geschichten, die da drin liest, die kannst du natürlich so lesen und die sind auch zum Teil ganz interessant. Und die kann Gläubige und Nichtgläubige lesen, spielt keine Rolle. Wie jedes normale Buch sagt dir das etwas.
Aber jetzt, wie plötzlich dieses Altarbild eben kein Bild war, sondern Dimension hatte, Tiefenschärfe hatte,
so wurde plötzlich dieses Wort Gottes, nachdem ich mein Leben Jesus gegeben hatte, wurde der Geist Gottes dazu gebraucht, um mich in diese Wahrheit zu führen. Das Wort Gottes bekam eine tiefe, innere, persönliche Aussage für mein Leben. Es war nicht der Jesus, von dem ich da was las, der David, sondern ich gehörte zur Familie Davids. Ich gehörte zu diesem Mose. Es waren Insider, es waren Familienangehörige. Und dieser Jesus Christus,
Sohn Gottes, mein Herr, mein Gott, mein Bruder, der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit führt. Hast du den Philippus in deinem Herzen, in deinem Leben? Den Nathan, der Sünde aufdeckt in deinem Leben? Der Philippus, der dich in alle Wahrheit führt?
Und zum Schluss, wenn dieser selbe Geist kommt, der wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Mich verherrlichen. Es ist ganz normal, dass der Mensch sich immer selbst in den Mittelpunkt des Geschehens stellt. Immer sich selbst. Um mich hat sich diese Welt zu drehen. Und das Wunder passiert, in dem Moment, wo ein Mensch zum lebendigen Glauben kommt, fängt der Geist Gottes an und ändert das Ganze und macht uns bereit, uns um ihn zu drehen. Uns um Jesus Christus zu kümmern.
Und dieser Pastor, der mich darauf aufmerksam machte und sagte, das sind diese drei Aufgaben des Nathan, des Philippus, sagt er, diese dritte Aufgabe ist die Aufgabe des Johannes des Täufers. Erinnert ihr euch an Johannes den Täufer? Johannes der Täufer wurde eines Tages gefragt, wer bist du denn eigentlich?
Und er konnte sagen können, Mensch, lies doch mal in dem Alten Testament. Da wird gesagt, wenn der Messias kommt, werde ich der Vorläufer sein. Ich bin eine ganz wichtige Persönlichkeit. Macht er nicht. Er sagt, ich bin nur die Stimme in der Wüste. Nur eine Stimme. Wozu ist eine Stimme da? Eine Stimme ist dafür da, das Wort,
damit es ankommt und verstanden wird, zu bekleiden. Stell mir vor, ich würde jetzt meine Worte nicht mit einer Stimme umgeben. Wenn wir diese Worte in meinem Kopf, die ich euch sagen will, aber weil ich meine Stimme, weil sich die Stimme verweigert, würde nur noch heiße Luft rauskommen. Nichts, ich würde nichts verstehen. In diesem Moment würde ich... Ich hätte immer noch die Worte in meinem Kopf, aber sie kämen nicht mehr an euer Ohr.
So sagt Johannes der Täufer, das Wort, Logos, die Wahrheit muss kommen in diese Welt. Der Herr Jesus. Und ich bin bereit, mich als Stimme diesem Wort zur Verfügung zu stellen.
Und darum muss natürlich er zunehmen und ich muss abnehmen. So wie meine Worte sich bekleiden mit der Stimme. Die Stimme trägt dieses Wort an euer Ohr und hoffentlich bleibt zum Schluss nicht meine Stimme in eurem Kopf hängen, sondern die Worte, die ich sage.
Und genau das will der Heilige Geist. Er will etwas verändern in unserem Leben, dass wir wie Johannes der Täufer sagen, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Umgekehrt, wenn ich nur noch Stimme hier vorbringen würde und die Worte abschneiden würde, dann wäre ich ein sinnloser Kommunikator. Stell mir vor, meine Worte, die ich hier euch sage, wären nicht mehr Worte, sondern nur noch Stimme käme raus.
Könnte bellen und miauen, ich könnte machen, was ich wollte. Die Stimme zwitschern wie ein Vogel, egal was es ist. Aber in dem Moment, wo kein Wort dieser Stimme zugefügt wird, ist das ziemlich idiotisch.
Ziemlich Unsinn. Weißt du, was Johannes sagt? Johannes der Täufer sagt, wenn du mir Jesus nimmst, ist mein Leben absolut sinnhaft. Mein Leben ist nur sinnvoll, dass ich geschaffen wurde, gerettet wurde, gebraucht wurde, von Gott belebt wurde, dass er durch mich wirken kann. Das ist die dritte Aufgabe, die der Heilige Geist hat. Er fängt an, Schuld aufzudecken in unserem Leben und uns den Weg zu zeigen, wie wir Vergebung haben können und Frieden. Er hilft uns, diese Wahrheit zu verstehen. Und der Inhalt, der tiefste Inhalt dieser Wahrheit ist, Jesus verherrlichen. Du lebst für Jesus. Die sagten damals nicht Jesus, die hatten einen großen Respekt und nahmen lieber den Namen Christus, den Gesalbten, den Herrn. Aber ihr ganzes Leben handelte immer von diesem Christus. Und darum nannten sie die Menschen, hey, das sind die Christen. Wenn du mit diesen Christen sprichst, die sind behämmert, die sind einseitig, kommen die auf diesen Jesus Christus zu sprechen. Es geht immer nur um Jesus Christus bei denen. Die kannst du nicht mehr ganz normal mit umgehen. Immer wieder kommen die auf diesen Punkt. Kennst du das? So handelt man, wenn man verliebt ist. Wenn du so richtig doll, Hals über Kopf verliebt ist, dann kannst du mit so einem Verliebten über alles Mögliche sprechen, der ist in kürzester Zeit wieder auf diese eine Schiene von seiner Braut oder seiner Bräutigam oder von dem Geliebten zu reden. Ganz klar. Wenn du eine Sache hast, dieses Skier oder Surfen. Wenn du ein Hobby hast, das dich so richtig gefangen nimmt, dann kann ich mit dir über alles reden. Du bist in kürzester Zeit auf diese Sache. Kommst auf diese Sache zu sprechen. Und das ist der Inhalt. Und genauso will der Heilige Geist, der will Jesus Christus so verwirklichen in deinem und meinem Leben, dass wir eigentlich nur noch eine Platte haben, von Jesus zu reden. Nicht von uns. Oh, das bedeutet nicht, dass ich von Arbeit und Gehalt und Geld und normale politische Dinge und so weiter sprechen kann. Aber letztlich ist das alles unwichtig im Vergleich zu dem, dass der Sohn Gottes Wohnung gemacht hat mit dem Vater durch den Heiligen Geist in meinem Herzen und ich ein Gottesträger werde.
Das wollen Fackelträger sein. Sie möchten, dass diese Wahrheit in ihrem Leben geschieht. Die Wahrheit des Nathan, Sünde aufdecken. Die Aufgabe des Philippus, die Schrift zu öffnen. Die Aufgabe des
Heiligen Geistes in einer Demonstration, die Johannes der Täufer es darstellt, ist dieser Jesus muss täglich größer werden. Und ich will immer kleiner werden. Er muss mir immer wichtiger werden. Und alle Welt soll sehen, dass er der Wichtigste und das Wichtigste in meinem Leben ist. Das sind Christen. Bist du Christ? Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wie? Indem er sagt, dich morgens grüßt und sagt, oh, du bist ein Kind Gottes, oh, du bist ein Kind Gottes. Nee. Dass drei Funktionen klappen. Dass die drin sind, dass die an sind, dass die funktionieren. Sensibel Sünde angeht. Erfolgreich, was die Schrift angeht. Und diese tiefe innere Verwirklichung eines Ziels. Jesus, du sollst mir alles sein. Du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Und das wird mein Interesse an meinem Leben sein. Dass du größer wirst und mehr wirst in meinem Leben. Das ist, was Christsein bedeutet. Bist du Christ? In Antiochien wurden diese Menschen zum ersten Mal Christen genannt. Sie waren voll von diesem Christen.
Möchten wir das auch werden? Lass uns beim Stillsein miteinander beten. Danke, Jesus Christus, dass du uns diese Gewissheit gibst durch deinen Heiligen Geist, dass wir dein Eigentum sind, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Denn wie wäre es sonst zu erklären, dass wir
darauf reagieren, was Schuld und Sünde in unserem Leben tut. Wie kann es sonst zu erklären sein, dass wir die Predigten hören, das Wort Gottes lesen und immer interessierter, immer erfahrener sind in dieser Erkenntnis der Wahrheit? Danke für das Wirken des Heiligen Geistes als Lehrer, der die Schrift öffnet. Und ich danke dir vor allen Dingen, Herr Jesus Christus, dass du eine ganz entscheidende Weiche stellst, dass wir uns nicht mehr so in den Mittelpunkt stellen, sondern dass wir entdecken, dass es nur einen gibt, um den sich alles drehen muss und drehen darf. Und ich bin froh, von Herzen dankbar, dass mein Leben geändert hat und mir eins als das Wichtigste in meinem Leben hingestellt hat. Dass du zunimmst in meinem Leben, wächst in meinem Leben, wichtiger wirst, immer mehr. Danke dafür, das Wirken des Heiligen Geistes, dieses zu verwirklichen in meinem Leben, in unserem Leben, und darüber preisen wir dich. Und geben dir die Ehre. Danke für die Gabe des Heiligen Geistes. Amen. Amen.